Ja, ich habe schon länger nicht mehr hier gestanden, um zu predigen, aber der Martin hat vor ein paar Jahren mal gesagt, es ist eigentlich so schade, dass der Rallye-Kurs gar nicht so verankert ist. Also er ist schon in der Gemeinde verankert, aber viele wissen gar nicht so richtig, was wir da so machen. Und vielleicht könnte man doch mal irgendwie so eine Predigt dazu machen. Und dann habe ich ihm dieses Jahr gesagt, okay Martin, ich habe darüber nachgedacht, ich kann mir vorstellen, einfach mal so ja, einen Durchgang zu machen von dem, was wir in diesen ja, eigentlich waren es 5 Wochen, weil wir uns beim letzten Mal ja immer noch mal treffen zum Austausch gesprochen haben. Und das versuche ich euch jetzt hier weiterzugeben. Beten, Atem holen der Seele. Martin hat es eben schon gesagt. So heißt das Thema des diesjährigen Glaubenskurs. Also ich denke, die meisten, die hier sitzen, haben schon einmal in ihrem Leben gebetet. Also wenn kein freigesprochenes, so doch ein vorformuliertes Gebet. Und ich denke auch die meisten am Bildschirm, denen ist das Gebet nicht unvertraut. Beten, Atem holen der Seele, was hat es damit auf sich? Der Martin hat eben schon eine sehr schöne Atemübung gemacht. Denn genau wie wir die Luft zum Leben brauchen, so braucht unsere Seele das Beten. Der Kirchenvater Augustinus drückt es so aus: Unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir, o Gott. Jede Beziehung lebt vom Miteinanderreden, auch die Beziehung zu Gott. Beten ist die Chance, alles mit Gott in Verbindung zu bringen. Zur Ruhe zu kommen, neu Atem zu schöpfen und zur eigenen Mitte zu finden. Mein Gespräch mit Gott wird zum Atemholen der Seele. Das ist ein zu Gott kommen und gleichzeitig auch ein zu mir kommen. Und so haben wir in 4 Einheiten verschiedene Texte aus der Bibel uns angeschaut, um dem Beten auf die Spur zu kommen. Und ich denke, die im Kurs dabei waren, für die ist vieles jetzt vertraut, was ich sage, weil ich habe ja jetzt das Gebet auch nicht neu erfunden und auch nicht das, was die Auslegung der Bibeltexte angeht. Aber manchmal hilft es ja auch etwas mehrmals zu hören. Und ich habe selbst beim Vorbereiten gemerkt, es war für mich auch nochmal gut, mich nochmal auf diese Weise intensiver mit dem Gebet zu beschäftigen. Wir hatten also 4 verschiedene Einheiten und die erste, da ging es um Jesu Worte über das Beten. Und die Ute, die wird uns jetzt immer den Bibeltext lesen. Ich habe erst überlegt, sollen wir euch das zumuten, beziehungsweise sollen wir das noch lesen, aber es ist besser fürs gesamte Verständnis.
Wenn ihr betet, macht es nicht so wie die Heuchler, die sich dazu gerne in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, damit sie gesehen werden. Ich versichere euch, diese Ehrung ist dann schon ihr ganzer Lohn. Wenn du betest, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Beim Beten sollt ihr nicht plappern, wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Sie denken, dass sie erhört werden, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß ja, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn bittet.
Seid nicht wie die Heuchler. Ganz am Anfang seiner Lehrtätigkeit spricht Jesus dieses Wort zum Thema Gebet. Es geht um Echtheit. Reden und hören, Wertschätzung bei Gott, nicht den Menschen. Beten ist kein sich zeigen, sondern ein sich Gott aussetzen. Beten ist mehr als Worte. Es ist eine Haltung, ein ehrliches sich öffnen. Ich habe mich gefragt, wo stehe ich in der Gefahr, dass mein Gebet eher so aus Pflichtgefühl geschieht oder auch, dass ich rede, um gehört zu werden, anstelle eine Beziehung zu pflegen. Wenn wir erkannt haben, dass es beim Beten um Herz und Haltung geht, stellt sich die Frage, wo und wie können wir wirklich vor Gott treten? Die Ute hat es eben gelesen, geh in dein Kämmerlein. Beten ist eine Beziehung. Das Kämmerlein ist ein Ort der Beziehung. Hier bin ich nicht gesehen, außer von Gott. Hier muss ich nichts darstellen. Hier darf ich sein. Nicht das, was die Leute sagen, gilt. Keine Bestimmung, keine Vorschrift, keine falschen Schuldgefühle. Nur Gott und ich. Ich habe festgestellt, dass mein Kämmerlein nicht unbedingt ein Raum sein muss, sondern ebenso ein innerer Ort ist. Der Raum in mir, meine Seele, mein Geist, da, wo Jesus in mir wohnt, wo Gott mir seinen Lebensatem eingehaucht hat. Dort kann ich zur Ruhe kommen, Atem schöpfen und meine Sorgen Gott überlassen. Und in diesem Zusammenhang haben wir das Atemgebet kennengelernt. Ich möchte euch einladen, euch einfach heute Morgen auch mal darauf einzulassen. Also wir atmen ganz ruhig ein und aus und in unserem Atemrhythmus sprechen wir beim Einatmen von allen Seiten und beim Ausatmen umgibst du mich. Also nicht laut, sondern jeder in seinem Rhythmus für sich. Und es wäre schön, wenn ihr es einfach mal ausprobiert. Wer es nicht mag, braucht es auch nicht zu machen. Man kann einfach, man muss jetzt nicht diese Worte sagen, man könnte auch sagen, in einer Einheit kam das, ich kann nicht, du kannst oder Herr, erbarme dich. Also vielleicht habt ihr was auf dem Herzen, was ihr so in diesem Atemrhythmus einfach vor Gott bringen möchtet. Ich lade euch ein zu einer kurzen Stille und ich schließe es dann mit einem Amen. Amen. Dieses bewusste Ein- und Ausatmen stimuliert nachweislich unser vegetatives Nervensystem und bringt uns zur Ruhe. Verbunden mit Worten aus der Bibel, ein echtes Geschenk des Schöpfers, wirklich genial. In jeder der Einheiten haben wir ein solches Atemgebet gesprochen. Jesus sagt zum Beten im Verborgenen auch, dass es belohnt wird, dass es sich lohnt, weil er seinen Lohn dazu gibt. Haben wir einen Ort des Rückzugs gefunden, merken wir, dass wir nicht viele Worte brauchen, um unser Herz auszudrücken. Nicht plappern wie die Heiden, sondern vertrauen. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Beten heißt, nicht Gott zu informieren, ihn voll zu plappern, überzeugen zu müssen, sondern sich ihm anzuvertrauen. Wo neige ich dazu, viel zu reden, weil ich denke, ich muss Gott überzeugen oder die Dinge erklären? Die Aussage Jesu zeigt, dass Vertrauen wichtiger ist als viele Worte. Vertrauen ist zu lernen, ist ein erster Schritt, um wirklich bei Jesus zu bleiben. Und so sind wir bei der zweiten Einheit, Maria und Martha beten als bleiben.
Auf ihrer Weiterreise kam Jesus in ein Dorf, wo eine Frau mit Namen Martha ihn einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha dagegen war sehr mit dem Vorbereiten des Essens beschäftigt. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin. Herr, sagte sie, Findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Aber Martha, entgegnete Jesus ihr, Martha, du bist beunruhigt und machst dir viele Sorgen. Notwendig aber ist nur eins. Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden.
Ich stelle gerade fest, in der Übersetzung steht das Bessere. Habe ich nicht richtig geguckt. Also es heißt eigentlich nicht das Bessere, sondern das Gute. Und da ist ja ein Unterschied. Das Bessere ist ja eigentlich eine Steigerung von Gut. Aber Jesus sagt nicht das Bessere, sondern sie hat das gute Teil erwählt. Was ist das Gute? Maria lässt sich unterbrechen. Gegen alle Konventionen setzt sie sich zu den Männern, zu Jesu Füßen. Sie will ihm nahe sein, ihm zuhören. Sie lässt sich nicht unter Druck setzen und hört Jesus zu. Das ist Beten, Jesu Nähe suchen, hören, loslassen und Neues aufnehmen. Und Martha? Sie kommt auch zu Jesus, schüttet ihren Ärger bei ihm aus und hat klare Vorstellungen, was er tun soll. Auch das ist Beten. Alles zu Jesus bringen, ihm hinzuhalten. Allerdings erhört Jesu ihre Bitte nicht so, wie sie gedacht hat. Er möchte, dass sich bei ihr etwas verändert. Nicht Maria ist das Problem. Sie hat für sich die Entscheidung getroffen, bei Jesus zu sein. Und jetzt ist Martha gefragt. Die eigene Vorstellung loslassen, ihm überlassen, wie er eingreift, ist wahrscheinlich am schwierigsten. Wie oft wollen wir bestimmen, wie Gott helfen soll und spannen ihn vor unseren Karren? Hier habe ich mich selbst auch entdeckt. Wie oft weiß ich ganz genau, wie doch Jesus bitteschön die Situation lösen oder die Situation verändern soll. Wir hatten im Kurs eine wunderschöne Geschichte von der Witwe Warenka und ich habe mich jetzt doch entschieden, sie euch noch vorzulesen, weil sie sehr, sehr eindrücklich ist. Die Geschichte von Warenka. Die Witwe Warenka lebt in einer einsamen Hütte im Wald. Glücklich und zufrieden mit dem Wenigen, was sie hat. Doch dann bricht Krieg aus. Menschen flüchten in großer Angst durch den Wald. Sie warnen Warenka. Im Westen wütet schrecklicher Krieg. Die Soldaten kommen jeden Tag näher. Fliehe mit uns, bevor es zu spät ist. Warenka erschrickt. Krieg, Soldaten, Angst greift nach ihr. Doch dann antwortet sie den Leuten, wer wird die müden Wanderer stärken, wenn ich mit euch komme? Wer nimmt sich der verirrten Kinder an? Wer kümmert sich um die Tiere, wenn Eis und Schnee kommen? Nein, ich muss bleiben. Aber ihr beeilt euch, Gott möge euch beschützen. Jetzt kann Warenka es auch hören. Das Donnern der Kanonen, das furchtbare Grollen kommt immer näher. Am Abend kniet sie nieder und betet zu Gott. Bitte Gott, baue eine Mauer um mein Haus, damit die Soldaten mich nicht sehen können. Am nächsten Tag sucht Piotr, der Ziegenhirt, Zuflucht in der Hütte von Warenka. Die Soldaten haben mein Haus niedergebrannt. Sie haben mir alles genommen, bis auf diese kleine Ziege. Am Abend betet Warenka wieder. Bitte Gott, komm schnell und baue eine Mauer um mein kleines Haus, damit die Soldaten Piotr und mich und die Ziege nicht finden. Die Nacht kam, die Kanonen verstummten. Aber Gott kam nicht, um eine Mauer um Warenkas Haus zu bauen. Am nächsten Tag irrt der Maler Stepan durch den Wald. Die Soldaten haben alles zerstört. Sie haben die Dörfer und die Felder niedergebrannt. Ich konnte gerade noch entfliehen. Mein armer Junge, komm mit, ich werde dir Essen und Obdach geben. Am Abend beten sie alle gemeinsam und wieder sagt Warenka: Bitte, lieber Gott, du musst jetzt ganz schnell kommen. Die Soldaten kommen immer näher. Du musst eine Mauer um mein Haus bauen. Am Morgen schaut Warenka aus dem Fenster. Aber es ist keine Mauer zu sehen. Da fällt große Angst in ihr Herz. Als Warenka Brot backt für sich und ihre Freunde, steht ein weinendes Mädchen vor der Tür. Ich habe Vater und Mutter auf der Flucht verloren. Da bin ich in den Wald gerannt. Komm herein, mein Kind. Wir sind hier eine kleine Familie. Du bist jetzt die Jüngste und du bleibst bei uns, bis wir deine Eltern finden. So kam Bodula ins kleine Haus von Warenka. Den ganzen Tag hören die Freunde das Donnern der Kanonen. Den ganzen Tag haben sie Angst. Am Abend bitten Warenka, Piotr, Stepan und Bodula Gott um seine Hilfe. Bitte, lieber Gott, heute Nacht musst du kommen und eine Mauer bauen, die so hoch ist, dass kein Soldat das Haus sieht. Dann sind wir gerettet. Aber ich fürchte, es ist nun sehr spät geworden. Morgen werden die Soldaten hier sein und wir alle verloren. In dieser Nacht wird es ganz still. Es beginnt zu schneien. Es schneit die ganze Nacht, dichter und dichter. Am nächsten Morgen hören Warenka und ihre Freunde die Soldaten. Sie ziehen mit viel Lärm durch den Wald. Im kleinen Haus kauern sie angstvoll und still zusammen. Jetzt sind die Soldaten ganz nah beim Haus. Und sie ziehen vorüber. Sie sehen das kleine Haus von Warenka nicht, weil eine dicke Schneedecke es ganz und gar zudeckt. Sie alle danken Gott. Du hast doch eine Mauer, deine Mauer um unser Haus gebaut. Danke Gott, du hast uns beschützt und errettet. Ja, diese Geschichte zeigt, dass Gott einen viel besseren Plan hatte als Warenka, weil er das ganz große Ganze im Blick hat. Nochmal zurück zu unserer Geschichte von Maria und Martha. Da stelle ich mir die Frage: Wo bin ich wie Martha beschäftigt mit Aufgaben, plane und sorge mich? Die Geschichte zeigt mir, dass wirkliches Beten bedeutet, in der Gegenwart Jesu zu bleiben, zu hören und zu tun, was er will. Wenn wir bei Jesu bleiben, dürfen auch wir unsere Not zu ihm bringen. Die Not bringen der Vater mit dem kranken Sohn.
Einer aus der Menge erwiderte: Rabbi, ich bin mit meinem Sohn hergekommen und wollte ihn zu dir bringen. Er kann nicht sprechen, weil er von einem bösen Geist besessen ist. Er hat Schaum vor dem Mund, knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Ich habe deine Jünger gebeten, ihn auszutreiben, aber sie konnten es nicht. Was seid ihr nur für ein ungläubiges Geschlecht, sagt Jesus zu ihnen. Wie lange muss ich denn noch bei euch sein? Wie lange muss ich euch bloß noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir. Sie brachten den Jungen zu ihm. Als der böse Geist Jesus sah, schüttelte er den Jungen mit so heftigen Krämpfen, dass er hinfiel und sich mit Schaum vor dem Mund auf der Erde wälzte. Wie lange hat er das schon? Fragte Jesus den Vater. Von klein auf, antwortete dieser. Und schon oft hat der Geist ihn ins Feuer oder ins Wasser geworfen. Wenn du aber etwas kannst, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Wenn du etwas kannst, erwiderte Jesus, was soll das heißen? Für den, der Gott vertraut, ist alles möglich. Da schrie der Vater des Jungen, ich glaube, hilf mir bitte aus meinem Unglauben. Als Jesus sah, dass immer mehr Leute zusammenliefen, bedrohte er den bösen Geist. Du stummer und tauber Geist, sagte er, ich befehle dir, aus diesem Jungen auszufahren und nie wieder zurückzukommen. Da schrie der Geist anhaltend auf, zerrte den Jungen wie wild hin und her und verließ ihn schließlich. Der Junge lag regungslos da, sodass die meisten dachten, er sei gestorben. Doch Jesus fasste ihn bei der Hand und richtete ihn auf. Da stand der Junge auf.
Der Vater ruft, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Die Jünger konnten nicht heilen. Aber wie ist das mit Jesus? Voller Zweifel wendet der Vater sich an ihn. Beten heißt, die Not zu Jesus bringen, sein Herz ausschütten und das Angewiesensein zulassen. Und Jesus, was macht er? Er fragt den Vater, lässt sich die ganze Not erzählen. Er sieht nicht nur den kranken Sohn, nein, er hat auch den Vater mit seinen Sorgen im Blick. Zuerst soll der Vater frei werden, dann kann der Sohn heil werden. Das ganze Familiensystem wird verändert. Der Vater kann sein Klagen, Schreien und Zweifel herauslassen. Jesus geht einen Weg mit dem Vater, vom Bringen zum Klagen, zum Bitten, zum Zweifeln, zum Vertrauen und zum Staunen. Das ist ein Gebetsweg. Und das wäre nicht geschehen, wenn die Jünger sofort erhört worden, wenn die Jünger das Gebet sofort erhört hätten. Manchmal brauchen wir beim Beten einen längeren Atem und erfahren, dass Beten ein Weg ist. Kann es sein, dass Gott mit mir, mit uns, einen anderen Plan hat und deshalb meine Gebete nicht oder noch nicht erhört werden? Wenn wir unsere Not zu Jesus bringen, entdecken wir, dass selbst das Wenige in seiner Hand Großes bewirken kann. Das Wenige bringen die Speisung der 5000.
Die Apostel versammelten sich dann wieder bei Jesus und berichteten ihm alles, was sie in seinem Auftrag getan hatten. Da sagte er zu ihnen, kommt mit an einen ruhigen Platz, wo wir alleine sind und ruht ein wenig aus. Denn es war ein ständiges Kommen und Gehen, sodass sie nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Sie fuhren also mit dem Boot an eine einsame Stelle, um dort allein zu sein. Doch viele sahen sie wegfahren und hatten ihre Absicht bemerkt. So kam es, dass die Menschen aus allen Orten am See angelaufen kamen und auf dem Landweg noch vor ihnen dort waren. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren wie Schafe ohne Hirten. Da nahm er sich viel Zeit, um sie zu belehren. Am Abend kamen seine Jünger zu ihm und sagten, wir sind hier an einem einsamen Fleck, und es ist schon spät. Schickt die Leute weg, damit sie sich in den umliegenden Dörfern etwas zu essen kaufen können. Aber Jesus erwiderte, gebt ihr ihnen doch zu essen. Sollen wir wirklich losgehen, sagten sie da, und für 200 Denar Brot kaufen, damit wir ihnen zu essen geben können? Wie viele Brote habt ihr, fragte Jesus zurück. Geht und seht nach. Sie taten es und sagten dann zu ihm, 5 und 2 Fische. Dann befahl er ihnen, dafür zu sorgen, dass die Leute sich in Tischgemeinschaften ins grüne Gras setzten. Dann nahm Jesus die 5 Brote und die 2 Fische in die Hand. Er blickte zum Himmel auf und dankte Gott dafür. Dann brach er die Brote in Stücke, gab sie den Jüngern, damit diese die Leute ausgeteilt würden. Auch die 2 Fische ließ er unter ihnen verteilen. Und alle aßen sich satt. Sie füllten sogar noch 12 Tragekörbe mit Resten, die vom Brot und Fisch übrig geblieben waren. Etwa 5000 Männer hatten an dieser Mahlzeit teilgenommen.
Jesus sieht die Erschöpfung seiner Jünger. Er möchte sie zur Ruhe führen, doch da kommt etwas dazwischen. Denn auch die vielen Menschen erregen sein Mitgefühl, und so spricht er bis zum Abend zu ihnen. Die frustrierten Jünger werden immer ungeduldiger. Wie soll es nun weitergehen? Wo bekommen alle etwas zu essen? Sie haben nur 5 Brote und 2 Fische. Viel zu wenig. In einem offenen Gespräch drücken sie aus, wie es ihnen geht, ihren Unmut, ihr Unvermögen und befolgen trotzdem, was Jesus ihnen sagt. Jesus fragt die Jünger und auch uns: Was hast du? Nicht, was müsstest du haben? Sie bringen es Jesus. Unter seinem Dankgebet und seinem Teilen verwandelt sich das Wenige. Was Christus gesegnet hat, reicht für alle. Beten heißt aussprechen, was mich bedrängt, und vertrauen, dass er sich kümmert. Das Wenige zu Jesus bringen, auch für das Wenige danken. Überlassen und empfangen. Geht es uns nicht auch oft so, dass wir völlig überfordert sind von der Not in unserem Umfeld, dem Hunger in der Welt oder den Kriegen, wo wir den Eindruck haben, das wird immer mehr, das wird immer schlimmer? Wir könnten jetzt noch ganz vieles aufzählen. Aber Jesu Einladung gilt auch uns. Das Wenige, was wir haben, mit ihm in Verbindung zu bringen. Loslassen, wo ich Unvermögen fühle, und ihm hinhalten. Was kann das Wenige sein, was ich habe? Vielleicht ein offenes Ohr, Gastfreundschaft oder ganz praktische Hilfe oder auch mein Geld. Nimm dir einmal Zeit, darüber nachzudenken, was du hast, was Gott in dich hineingelegt hat. Die Jünger dürfen weitergeben. Ich darf weitergeben von Gottes Reichtum, von dem, was ich habe, und werde selbst gesättigt. So ist Gott. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Vater im Himmel, ich komme zu dir, so wie ich bin, mit dem, was mir gelingt und mit dem, was mir fehlt. Ich bringe dir mein Weniges, wie die Brote und die Fische in Jesu Händen. Zu klein, zu unscheinbar. Und doch genug, weil ich es dir hinhalte. Ich setze mich zu dir, wie Maria zu Jesu Füßen. Ich lasse das Müssen los. Ich höre, ich bin da. Mehr braucht es nicht. Ich bringe dir meine Not, meine Sorge, meine Angst, mein brüchiges Vertrauen. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Du nimmst auch das Unfertige an. Ich trete ein in die Stille, in mein inneres Kämmerlein. Hier siehst nur du mich. Ich muss nichts darstellen. Du bist da und das genügt. Ich höre auf, viele Worte zu machen. Du weißt, was ich brauche, noch bevor ich bitte. Ich lege mein Leben in deine Hand, Vater. Mein tägliches Brot, mein Heute, meine Schuld, meine Hoffnung, alles gehört dir. Ich empfange, was du mir schenkst. Ruhe, Vertrauen oder einfach deine Nähe. Und ich lasse los in deine Hände. Amen.